Mist.
Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit Meda Cora. Und zu Gast ist heute Dagmar Kreis-Lechner. Frau Kreis-Lechner, herzlich willkommen im Schuchmann-Podcast Sinklusion.
Ja, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen auch von mir.
Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und die ist dieses Mal: Wie unterstützt die Behindertenhilfe Coburg Familie mit Kindern mit Behinderungen? Und dieses Thema ist zu uns hineingeflattert und da freuen wir uns riesig drüber.
Sehr.
Also es ist direkt zu uns gekommen und Andrea hat auch noch schöne Erlebnisse aus der letzten Zeit, die ähnlich sind. Und deshalb wollen wir mal drauf eingehen, weil wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit uns kommuniziert.
Ja, also ich höre tatsächlich öfter mal, dass der Podcast gerne gehört wird und beliebt ist. Und ich habe das auf einer Messe gehört von einem jungen Kollegen, der im Sanitätshaus arbeitet und der halt sehr viel auch zwischen seinen Terminen im Auto unterwegs ist. Und er sagt, es gefällt ihm total gut, dann ab und zu mal eine Podcast-Folge zu hören. Und er findet das sehr inspirierend. Und auch das, was unsere Idee ist, immer Mut zu machen, kommt tatsächlich rüber. Und ich habe mich total über dieses Lob gefreut. Und das war das eine, was ich gerne sagen wollte. Und das andere ist, dass eben zeitgleich die Frau Kreis-Lechner sich ja bei uns gemeldet hat auf den Aufruf, ein Thema beizusteuern. Und das ist wirklich etwas, was wir ohne Ende schätzen, so auf Themen gestoßen zu werden, von denen wir noch gar nicht wissen, dass sie da sind. Also Frau Kreis-Lechner, Ihnen erstmal ein herzliches Vielen Dank für die Initiative und an alle Kollegen und alle Hörenden da draußen. Wenn es Themen gibt, wo ihr denkt, Mensch, das wäre gut, wenn das noch mehr Leute wissen würden. Wir freuen uns sehr über diese Anregung und nehmen das ganz, ganz schnell auf.
Auf jeden Fall. Und ihr müsst auch nicht sofort einen Gesprächsgast parat haben. Wir freuen uns, wenn ihr einen Gesprächsgast parat habt oder sagt, ich mache das selber. Mhm. Aber wir freuen uns auch wirklich einfach über Themenvorschläge nach dem Motto, da brauchen wir mal ein bisschen Input.
Mhm. Ja, genau. Und das mit dem Mut machen. Ne? Ich habe ja noch nicht so viel mit Frau Kreis-Lechner gesprochen. Aber was ich verstanden habe, da geht es darum, dass sie aus einer eigenen Betroffenheit was richtig Großes gemacht haben, oder, Frau Kreis-Lechner?
Ja, das ist richtig Große, wenn Sie da auf den Verein drauf ansprechen, ist das schon da gewesen. Also wir sind mit unserer Tochter Lisa Marie, sind wir in die Strukturen des Vereins hineingekommen, als unser Kind 8 Jahre alt war. Sie ist beatmungspflichtig, Rollstuhl, hat zu der Zeit auch noch nichts gegessen, hat also Sondenkost bekommen. Und trotzdem hat man uns aufgenommen in der Schule am Hofgarten in Coburg mit Internatsunterbringung. Und diese Wahl war sehr, sehr vernünftig und gut, weil der Verein hat Strukturen aufgebaut, wo man von der medizinischen Seite her begonnen, sich alles anschaut und dann die Therapien koordiniert, die Beschulung mit den Therapien koordiniert und die Pflege, die unsere Tochter brauchte, auch noch bewerkstelligen konnte. Ja, und da hat sie doch sehr, sehr viel gelernt, was uns mega gefreut hat. Und als engagierte Frau, ich bin also schon immer sehr engagiert gewesen, habe ich dann über den Elternbeirat, bin ich in den Vorstand gegangen und bin dann in diesem Vorstand hängen geblieben. Und als dann unsere älteren Vorstandsvorsitzenden gesagt haben, sie wollen aufhören, habe ich mich dann in den Ring geschmissen und habe jetzt die Leitung dieses Vereins als hauptamtliche Vorständin.
Ah, wunderbar. Das ist schon mal eine richtig gute Zusammenfassung Ihrer Geschichte. Wir möchten aber ganz gerne beim Anfang beginnen, nämlich mit der persönlichen Betroffenheit. Das ist ja etwas, was zu viel Engagement führt. Also man muss ja sagen, viele engagierte Eltern oder viele engagierte Menschen sind betroffene Eltern oder betroffene Familienmitglieder. Manchmal denkt man sich, okay, die haben eigentlich schon genug zu tun, aber sie engagieren sich eben, weil ihnen das Thema natürlich wahnsinnig wichtig ist. Ich erzähle mal ganz kurz ein bisschen von Ihrer Geschichte. Im Jahr 2000 sollte Ihre Tochter zur Welt kommen. Leider lief das dann eben im Endeffekt nicht so, wie man sich das als Eltern erhofft. Und ich denke, das kennen auch so einige Hörerinnen und Hörer, dass es dann eben bei der Geburt Komplikationen gibt. Erzählen Sie uns doch mal von dem Geburtstag Ihrer Tochter, Frau Kreis-Lechner, bitte.
Ja, die Geburt, sie war mein drittes Kind, war nicht so, wie ich das von den ersten beiden kannte. Ich habe also von Beginn an Sturmwehen gehabt, die die Öffnung vom Muttermund verhindert haben. Und als ich dann ins Krankenhaus kam, und man gesehen hat, dass es sich einfach nicht so richtig ergibt, wie das sein sollte, haben wir uns dann für einen Kaiserschnitt entschieden. Ja, und wir haben darauf gewartet, dass der Schrei kommt, und der kam nicht. Ja, und dann das Nächste, was wir sehen konnten, oder vor allen Dingen ich, mein Mann, der hat natürlich noch mehr mitbekommen, war dann, dass unser Kind in einem Inkubator, wobei, also sie war ja ausgewachsen, sie war jetzt kein Frühchen, aber halt beatmet. Sie ist also intubiert worden, weil sie halt nach der Abnabelung keine Eigenatmung hatte und war dann von da an 24 Stunden an der Beatmungsmaschine.
Und über einen sehr langen Zeitraum im Krankenhaus, oder?
Ja, das waren dann insgesamt mehr als 14 Monate, fast 15.
Wahnsinn.
Auf der Intensivstation. Und dann ist sie zu uns nach Hause gekommen und wir haben sehr, sehr drum gekämpft. Im Jahr 2000 war das noch nicht so gang und gäbe mit den Kindern und intensivmedizinischer Betreuung zu Hause, dass wir eine 24-Stunden-Pflege durchsetzen konnten. Und die war auch sehr, sehr wichtig, weil sie war schon als Baby und als Kleinkind, musste sie des Öfteren wiederbelebt werden. Und wir hätten das alleine ohne medizinische Vorkenntnisse mit Sicherheit zu Hause nicht geschafft.
Und dann haben Sie eben schon gesagt, Ihre Tochter ist das dritte Kind. Das bedeutet, Sie hatten schon zwei ältere Kinder zu Hause. Können Sie uns einmal die Situation beschreiben, mit der Sie mit diesem Kind mit einem besonderen Pflegebedürfnis nach Hause gekommen sind? Was müssen wir uns vorstellen, wie die Situation zu Hause war?
Ja, wir haben zuvor im Reihenhaus gewohnt und da war natürlich keine Option über die Treppen, die Beatmungsmaschine, Überwachungsapparate und das Kind noch irgendwie zu transportieren. Ja, und haben uns dann ein älteres Bauernhaus gekauft. Und der ehemalige Kuhstall war schon teilweise ausgebaut. Das haben wir dann noch perfektioniert, sodass sie einen Trakt hatte mit Pflegekraft, eigenem Bad und nicht so ganz behindertengerecht, aber für die erste Zeit hat es ganz gut getaugt. Und wir dann auch trotzdem in dem Haus noch so ein bisschen was wie Privatsphäre und Familienatmosphäre hinkriegen konnten. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich eine Katastrophe. Die Zeit, die man verbringt, um sich auch selber in die Intensivmedizin einweisen zu lassen, weil bei einem Fall, wo keine Pflegekraft vor Ort ist, muss man selber einspringen. Das war schon eine mega Arbeit, ein mega Aufwand.
Ich weiß nicht, ob das jetzt eine zu persönliche Frage wird, aber können Sie das heute noch verstehen, wie Sie das damals alles geschafft haben, die Geschwister, den Umbau, das Einarbeiten, das Umgehen mit dieser ganz, ganz besonderen Tochter?
Ja, jetzt bin ich inzwischen über 60 und da ist natürlich eine Perspektive, was man noch leisten kann, immer schon mit ein bisschen Fragezeichen behaftet, bin ich ehrlich, weil wir haben uns ja dann auch nicht mit Lisa Marie als drittes Kind zufrieden gegeben, sondern haben auch noch eine Schwester bekommen, die 3 Jahre jünger ist und zu der Zeit von der Schwangerschaft an und die ersten 4 Jahre war ich auch mit den Kindern alleine, weil mein Mann auswärts gearbeitet hat und nur am Wochenende kommen konnte.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und ja, ich habe das dann alles so gestemmt zu Hause und habe zusätzlich auch noch mich fortgebildet und weitergearbeitet. Also mitten im Leben und alles bewältigt.
Sie haben dann eben auch dafür gesorgt oder dafür gekämpft, dass Ihre Tochter möglichst viel dann auch kann, trotz ihrer Behinderung. Also wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, haben Sie irgendwann die Nahrungssonde aufgeben können und das selbstständige Essen war dann möglich. Auch die Hände einzusetzen war möglich. Frei sitzen ist, glaube ich, dann auch möglich gewesen. Und die Beatmungsmaschine konnte zumindest nachts wegfallen. Habe ich das?
Nein, andersrum.
Nein? andersrum?
Andersrum, tagsüber wegfallen, nachts braucht sie immer noch.
Okay, und dann, also da haben sie eben schon viel auch zu Hause getan, haben sich dann aber, und jetzt kommen wir zur Behindertenhilfe Coburg, mit 8 Jahren, als ihre Tochter 8 war, gesagt, wir holen uns jetzt die Hilfe der Behindertenhilfe Coburg. Und das war eben vor allem der schulische Bereich, habe ich das richtig verstanden?
Das war für uns eine unwahrscheinliche Bereicherung, weil wir zum einen die Woche über auch mal wieder ein normales Leben ohne Pflegekräfte im Haus und so weiter und so fort leben konnten. Und das war jetzt unser Part, aber der andere Part, der ist mir eigentlich viel wichtiger und deswegen kämpfe ich auch in dem Verein weiter. Lisa Marie hat unwahrscheinlich viel gelernt und ist wahnsinnig selbstständig geworden. Also die Frau hat, die ist keine Person, sondern eine wahre Persönlichkeit und charakterstark und geht auf Leute zu. Sie hat ja ein bisschen sprechen gelernt und man kann jetzt mit ihr nicht so kommunizieren, ne, wie man jetzt kognitiv mit anderen Menschen kommunizieren kann. Aber auf ihrem Niveau funktioniert das ganz prima und sie ist eine unwahrscheinlich lebenslustige und feierfreudige junge Dame. Und wir versuchen das immer alles miteinander zu kombinieren, ne, sodass sie da zu ihrem Recht kommt. Und ja, soweit die, vor allem die Mama durchhält. Ich war mit ihr schon auf 2 Techno-Partys.
Mhm. Oh, Chapeau.
Das ist eine Musikrichtung, die, naja, nicht unbedingt so für meine Ohren gedacht war. Ja, also wir haben wirklich ja unwahrscheinlich viel mit ihr gemacht. Auf der Eisbahn, wir sind Schlitten gefahren, wir waren mit ihr im Schwimmbad, Fahrradfahren im Anhänger. Also wir haben wirklich sagenhaft viel auf die Beine stellen können, bis sie dann halt auch zu einem gewissen Alter und einer Größe kam, wo das dann einfach auch nicht mehr so ging. Ne? Also das muss man dann schon so sehen, dass man das auch, da muss man hinarbeiten. Also ich finde, man muss auch als Elternteil oder als Eltern darauf hinarbeiten, dass auch unsere Kinder mit Handicap selbstständig werden und in ihre Selbstständigkeit auch entlassen werden können.
Hatten Sie den Eindruck, dass das für Lisa Marie schwierig ist, dieser Ablöseprozess?
Also sie hat unwahrscheinlich genossen, eben im Internat unter Kindern zu sein. Das war das, was wir jetzt hier zu Hause, außer mit ihrer kleinen Schwester und Freundin und so weiter, nicht so eins zu eins hinbekommen haben. Also einfach organisatorische Gründe und man ist ja doch mit so einer schweren Behinderung immer irgendwo ein bisschen Außenseiter. Auch wenn man versucht, über integrative Systeme wie eine Kita, eine integrative Kita, das abzumildern, aber das ist in der Praxis uns dann nicht so 100%ig gelungen. Und wie gesagt, im Internat und in der Schule hat es dann ihre Freundinnen, ihre Peer Group und konnte da sich auch ein gutes Stück selber finden.
Glauben Sie auch, dass dieser, ich nenne es jetzt mal, 4-tägige Freiraum von der Pflege als pflegende Mutter in dem Sinne und als pflegende Eltern Ihnen die Kraft gegeben hat für das Wochenende, diese, wenn Lisa Marie da gewesen ist, für diese Quality Time, also dann auch wirklich mit ihr zu machen und sie darin auch zu bestärken in den Dingen, auf eine Techno-Party irgendwann zu gehen?
Definitiv. Wenn man die ganze Woche, weil es wurde ja auch immer schwieriger, wir haben Pflegekräftemangel, dem braucht man ja nicht schön zu reden. Und immer öfters fällt dann bei so einer 1-zu-1-Betreuung auch mal wieder Zeiten aus. Und dann ist man schon nicht nur eingeschränkt, sondern auch sehr angestrengt. Und nach einer gewissen Anstrengung kriegt man einfach auch dann nicht mehr die Kraft, fürs Wochenende dies und jenes zu machen. Ja, also das muss jedem klar sein. Man ist dann mal irgendwann körperlich und psychisch ziemlich an seine Grenzen.
Denn wir haben gerade eben noch, Andrea und ich, gesprochen, kurz bevor wir jetzt hier diese Aufzeichnung machen, dass es vielen Eltern ja eben auch schwer fällt, das Kind abzugeben, sich selber, wir hatten das in einem anderen Podcast gehört, dass es schwer fällt zu sagen, ich gebe mein Kind ab, dann haben die Eltern ein schlechtes Gewissen und dass man da eben auch mal egoistisch in Anführungszeichen sein muss für die Eltern, weil man nämlich dem Kind damit auch Gutes tut. Das können sie dann höchstwahrscheinlich so bestätigen, oder?
Ja, wobei ich aber den Begriff Egoismus nicht so gerne höre, weil das ja so sehr negativ belegt ist, sondern ich sehe es eben aus dieser ganz anderen Warte, dass es jetzt nicht ein Abschieben ist, sondern dass man den Kindern ermöglicht, möglichst viel selber zu entdecken, sich selber zu finden und sich weiter zu entwickeln. Und wie gesagt, das kann ich zu 100% bestätigen bei unserer Tochter.
Ich habe noch eine ganz andere Frage. Sie haben uns ja im Vorgespräch auch verraten, dass Sie sich politisch engagieren.
Genau.
Und ich finde das immer so interessant, was betroffene Menschen von der Politik erwarten und wo sie sagen, Mensch, da wäre es doch jetzt mal, Sie hatten ja gerade die integrative Kita genannt, das ist ja ein politisches Konstrukt, ne? Was erwarten Sie, was macht das aus, dass Sie sich auch auf der Ebene engagieren? Was muss Politik ändern, damit es Eltern und Kindern und ja, Menschen mit Behinderung, die sie ja dann alle im Erwachsenenleben leben werden, dass es da besser wird?
Also in erster Linie steht und fällt natürlich alles an Finanzen. Und uns wird in der Sozialpolitik des Öfteren gesagt, dass ja erstmal erwirtschaftet werden muss. Nun sind aber Steuermittel, die ja eingenommen werden, Bund, Land und teilweise Kommunen, werden ja dann so eingesetzt, wie halt die politische Landschaft zusammengesetzt ist und welche Prioritäten sie setzen. Und ich sage für meinen Teil, wir müssen es entscheiden, Beton, Bitum oder Menschen. Und ich setze dabei immer auf Menschen. Ja, ich weiß auch, dass es in unserem Wirtschaftssystem ohne dieses leidliche Thema Wirtschaftswachstum schwer wird, Sachen zu finanzieren. Aber wenn es sowieso schon eng ist, finde ich, muss man die Prioritäten auch dementsprechend setzen. Und da ist mir einfach ganz wichtig, dass Menschen mit Behinderung, Kinder von früh an gut gefördert werden, weil man da am meisten noch richten kann. Man muss sich immer überlegen, dass Kinder mit einer Behinderung, wenn sie als Außenseiter sich schon fühlen, weil sie natürlich auch selber merken, dass sie gewisse Dinge ja nicht so können wie andere. Und dass, wenn sich das festigt, dann geht das ins Sozialverhalten rein. Und dann haben wir die nächsten Schwierigkeiten, weil dann oftmals im Erwachsenenalter oder Jugendlichenalter dann psychische Schwierigkeiten und oftmals auch Suchtproblematiken, ne, einhergehen. Ja, und das, ich denke jetzt also nicht so wie bei Lisa Marie, die jetzt aufgrund ihrer Schwerbehinderung, Mehrfachbehinderung, fällt die nicht so in diese Kategorie, sondern das sind halt die Kinder, wo halt meines Erachtens eine Kleinigkeit fehlt. Ein bisschen Lernbehinderung, ne? Teilweise vielleicht jetzt auch die jetzt immer mehr steigenden Fälle in Richtung Autismus und ADHS. Und die werden einfach in der Gesellschaft schon oder fühlen sich dann ausgegrenzt, weil unsere Gesellschaft nicht darauf eingestellt ist. Ja, das liegt aber nicht daran, dass jetzt die Gesellschaft das alleine nicht will, sondern dass natürlich die Kapazitäten, wenn man in einem Klassenverband oder auch in der Kita mehrere Kinder mit diversen Schwierigkeiten hat und man hat das Personal ausgerechnet auf diesen Bestand 100% normale, in Anführungszeichen, Kinder, ja, dann ist das eine Überfrachtung. Dann funktioniert die ganze Sache nicht. Wenn man dann noch 1-2 Jahre warten muss, bis man in einem sozialpädagogischen Zentrum auf die Spezialistinnen und Spezialisten trifft, die dann die Diagnose machen, die dann letztendlich zur Hilfestellung führen, dann ist das einfach, ja, verdammt schwierig. Und das ist vertane Zeit für Kleinkinder. So, und dann kommen wir in Richtung, also Kindergarten funktioniert ja die Inklusion schon so etwas besser. Mit Schuleintritt ist das meistens dann jetzt hier in Bayern vorbei. Würde man das anders machen wollen, dann müsste man unwahrscheinlich investieren in multifunktionale Teams, die in den Klassenverbänden praktizieren. Also da geht ein Frontalunterricht mit einer Person vorne, also sprich einer Lehrerin oder einem Lehrer, und 25 Kinder funktioniert dann so nicht. Und da ist die Gefahr natürlich groß, dass man sagt, ja, es ist ja alles so teuer, können wir uns nicht leisten, dass dann die Kinder mit so einer Behinderung oder Mehrfachbehinderung, ja, ich sag dazu immer Beistellkinder, die werden dann einfach mal mit reingeschoben und das war's dann und kommen also letztendlich dann auch nicht weiter und sind dann vielleicht noch maximal Störenfriede. Also das alles darf nicht sein, sondern da muss man sich mehr Gedanken drüber machen, wie man das dann wirklich hinbekommt. Das reicht nicht und das machen wir meines Erachtens in der Politik zu oft, dass man sagt, wir haben jetzt eine Behindertenrechtskonvention, die müssen wir umsetzen und dann schreiben wir uns das einfach mal auf die Fahnen. Ja, und dann war's das. Da steht's einfach. Ja, aber es ist irgendwie nie in einem Managementprozess mal mitgedacht worden, dass man sich alle an einen Tisch setzt und sagt, wie machen wir denn den Weg dahin? Welche Ziele setzen wir uns denn bis wann? Wir wissen auch, wie viel das dann kostet und wie ist der Umsetzungsprozess? Also da fehlt es mir oftmals in der Politik.
Ja. Ja, das hört sich ja total gut an, dass Sie sagen, ich weiß genau, worum es da geht. Und dass Sie mit all dem, was Sie schon so erlebt haben, sich da auch noch engagieren, ist ja wirklich ein Bewunderung wert, oder? Cora, was sagst du?
Ja, sehr beeindruckend. Und dann würde ich ganz gerne auch die Klammer nochmal wieder zur Behindertenhilfe Coburg zurückmachen. Es ist ja so, dass sich das alles ein bisschen umstrukturiert hat. Die Behindertenhilfe Coburg an sich, der Verein, der ist nicht mehr in der Trägerschaft der Schule, auf der ihre Tochter war, beziehungsweise des Internats, auf der ihre Tochter war. Aber sie arbeiten sehr eng mit dem jetzigen Träger zusammen. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was machen Sie als Behindertenhilfe Coburg und wann kann man sich bei Ihnen melden?
Wir haben so eine Vermittlungsfunktion. Wenn bei uns jetzt über unsere Webseite an uns Fragen gestellt werden, ne, was jetzt, oder Leute rufen an, dann können wir ja nicht mehr selber operativ helfen, aber geben den Leuten dann die Informationen, wo sie sich hinwenden können oder leiten dann an die entsprechende Stelle dann auch die Anfragen weiter. Sodass wir fast wie so ein Pooling sind. Und wir haben selber noch die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Das ist ein Projekt vom Bund finanziert. Und da sind bei uns zwei sehr versierte Mitarbeiterinnen, die auch immer Rat und Tat und Hilfe wissen. Also wir nehmen uns der Fragestellung an und versuchen, möglichst kompetent Hilfestellung zu leisten.
Wunderbar. Vielen Dank. Da nochmal für die Zusammenfassung. Jetzt weiß jeder, wann und wie er sich melden kann. Natürlich über die Webseite. Da findet man dann auch alle Kontaktinformationen. Wir werden das selbstverständlich in den Shownotes verlinken. Frau Kreis-Lechner, ganz lieben Dank für das Gespräch, sage ich Ihnen.
Ja, dann bedanke ich mich auch und wünsche Ihnen beiden noch einen schönen Tag und viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
Ja, danke schön. Und Ihnen natürlich viel Erfolg mit der Behindertenhilfe Coburg. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann nehmen wir mal ganz stark an, dass wir irgendwas richtig gemacht haben, Andrea und ich und unsere Gäste natürlich. Daher mal meine Empfehlung, klickt doch auf den Abonnieren-Button in eurer Podcast-App. Das unterstützt unseren Podcast und dass wir hier viele schöne weitere Folgen machen. Ihr bekommt dann nämlich auch direkt die nächste Episode, müsst gar nichts mehr tun. Und damit sagen wir, klickt auf den Abonnieren-Button und hört natürlich nächstes Mal wieder rein. Tschüss, bis dahin.
Tschüss, bis dahin.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.